HR Info. Hessen.
4:1. So hoch hat die Frankfurter Eintracht am Donnerstag vor einer Woche in der Europa League gewonnen und ist damit weiter im Achtelfinale. Doch bei der Eintracht ist die Luft trotzdem ziemlich dicke im Moment. Das liegt am Geschehen abseits des Platzes, genauer am Polizeieinsatz vor dem Spiel. Damit starten wir heute in die Sendung HR Info Hessen mit Pascal Lasserre. Die Polizei hatte Teile des Stadions nach Pyrotechnik abgesucht, fand aber keine, dafür jedoch ein Banner, auf dem der hessische Innenminister beleidigt wurde. Und dann geschah es, zwei Polizisten schlugen einen Fan über die Bande und verletzten ihn dabei. Die Polizei sagt, der Fan habe versucht, den Sicherheitskräften dieses beleidigende Banner wieder zu entreißen. Im Hessischen Landtag musste sich nun aber Innenminister Peter Beuth rechtfertigen, denn SPD, FDP und Linke hatten das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Dunja Sadaki berichtet.
Die Frankfurter Eintracht sei erfolgreich, aber arg gebeutelt, sagte Günther Rudolph, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD, als wortwitzige Anspielung auf Innenminister Peter Beuth von der CDU. Zum zweiten Mal in der Woche steht der Minister wegen des umstrittenen Polizeieinsatzes im Frankfurter Fußballstadion in der Kritik. Günther Rudolph warf Beuth vor, die Gefahrenlage vorab nicht genau geprüft zu haben.
Warum, Herr Innenminister Beuth, ist es nicht möglich, dass Sie zum Telefonhörer am Mittwochabend greifen, Herrn Fischer anrufen und sagen, was meinen Sie eigentlich? Wollen Sie tatsächlich, dass ein Stadion brennt? Das wäre das Normalste auf der Welt gewesen, zu sagen, Herr Fischer, wir haben beide ein Interesse daran, dass das Fußballspiel friedlich stattfindet, die Fans wieder vernünftig nach Hause kommen können. Das hätten Sie machen müssen. Das gehört auch zur Deeskalation.
Auch Linken-Chefin Janine Wissler griff Beuth hart für den Einsatz der Polizei an.
Mindestens zwei Fans erlitten schwere Verletzungen. Einer liegt mit gebrochenem Lendenwirbel noch immer im Krankenhaus. Und das nennen Sie dann auch noch angemessen, Herr Beuth, obwohl die Staatsanwaltschaft mittlerweile wegen Körperverletzung im Amt ermittelt gegen Polizeibeamte. Und da stellen Sie sich noch am nächsten Tag hin und vor die Presse und erklären, der Einsatz sei notwendig und angemessen gewesen. Dann greifen Sie die Fans und Eintracht-Präsident Fischer auch noch an, statt sich zu entschuldigen. Das sollten Sie endlich tun für diese schweren Verletzungen, Herr Minister.
Auch die FDP kritisierte den Innenminister. Beuth habe sich auf dem Rücken der Polizei als harter Hund profilieren wollen. Die AfD attackierte die Wortwahl von Eintracht-Präsident Peter Fischer. Sie könne missverstanden oder als Aufforderung für Straftaten verstanden werden. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft solle Fischers Aussagen deshalb überprüfen, so die AfD. Innenminister Peter Beuth, CDU, wies seinerseits jede Verantwortung zurück.
Zunächst einmal möchte ich Folgendes klarstellen. Ich habe den Einsatz im Frankfurter Stadion weder angeordnet, noch wusste ich überhaupt davon, meine Damen und Herren. Es gab vielmehr eine polizeiliche Lageeinschätzung, auf deren Grundlage die Polizei gehandelt hat.
Und dann legte Beuth nach.
Eine Fankurve ist kein rechtsfreier Raum. Dort gilt nicht das Recht des Stärkeren oder des Lautesten. Wer sich darauf nicht einlassen kann, schadet meiner Ansicht nach dem Fußball. Er schadet darüber hinaus aber eben auch dem Rechtsstaat, meine Damen und Herren.
Die Grünen präsentierten sich als treuer Koalitionspartner. Die Polizei verdiene Vertrauen, der Einsatz werde geprüft, die Deeskalation laufe bereits. Die Polizei habe über soziale Medien den Kontakt zu Fans gesucht. Ende nächster Woche finde außerdem ein Treffen zwischen Eintracht-Chef Peter Fischer und Polizeipräsident Gerhard Bereswill statt. Ob auch Innenminister Beuth sich an einem solchen Gespräch beteiligen werde, wie von der Opposition gefordert, ließ der Minister unbeantwortet.
Der Hessische Landtag hat auf Antrag von SPD, FDP und Linke über den umstrittenen Polizeieinsatz beim Eintracht-Spiel letzte Woche diskutiert. Ein Beitrag von Dunja Sadaki. Wir bleiben im Hessischen Landtag mit der Frage, wer kontrolliert eigentlich den Verfassungsschutz? Dafür gibt es parlamentarische Kontrollkommissionen. In Hessen die Kommission zur Kontrolle des Verfassungsschutzes, abgekürzt heißt die PKV. Dieses Gremium unterliegt der Geheimhaltung. Die Abgeordneten des Landtags, die hineingewählt werden, erfahren oft Dinge, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. In der letzten Wahlperiode bestand die PKV aus 5 Abgeordneten von CDU, SPD und Grünen. Gestritten wurde in den letzten Monaten, wie groß die PKV denn in dieser Wahlperiode sein soll. Damit hat sich der Landtag in der vergangenen Woche befasst. Christopher Plass ist unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden. Die PKV wird größer. Statt bisher 5 sollen nun 7 Abgeordnete darin sitzen. Wie ist denn diese Zahl zu erklären?
Das war eine hochpolitische Angelegenheit und da sind viele Zahlen diskutiert worden. Schwarz-Grün hatte beispielsweise zunächst mal vor, diese PKV nur auf 3 Mitglieder zu begrenzen. 2 von der Regierung, 1 von der Opposition. Da hat die Opposition natürlich gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage, sind viel zu wenige. Dann gab es die Zahl 6, dann gab es auch die Zahl 9. Das wäre beispielsweise der Wunsch der Opposition gewesen, die gesagt hat, alle Fraktionen sollten möglichst in dieser Kontrollkommission vertreten sein und deswegen sei 9 die ideale Zahl. Aber damit war wiederum die Regierungskoalition nicht einverstanden, hat dann den Vorschlag 7 gemacht und hatte folgendes Kalkül. 7 würde bedeuten 2 CDU-Leute, 2 Grüne, 2 SPD und 1 FDP-Mitglied. Das war das Kalkül. Das ist dann am Schluss auch Realität geworden, so vom Landtag beschlossen worden. Und die Regierungskoalition hat vor allem eine wichtige Entscheidung damit getroffen. Die Linke und vor allem auch die AfD bleiben damit draußen.
Du sprichst von der AfD, die ist ja jetzt neu im Landtag. Hat man auch deshalb so über die Zusammensetzung gerungen?
Ja, das ist tatsächlich der Punkt gewesen. Man hat einfach die Frage gestellt, können wir uns leisten, wollen wir uns leisten, dass auch ein AfD-Mitglied in dieser Kontrollkommission tatsächlich zugegen sein soll? Und wir hören vielleicht mal stellvertretend von der CDU, Holger Bellino, das ist der parlamentarische Geschäftsführer, der sagt eigentlich recht deutlich, warum er sowohl die Linke als auch die AfD in diesem Gremium nicht haben will.
Wir wollen nicht jede Fraktion in dieser parlamentarischen Kontrollkommission vertreten haben. Das haben wir in den vergangenen Legislaturperioden immer wieder den Linken erklärt. Wir erklären es Ihnen auch gerne. Auch, denn für uns ist wichtig, dass wirklich kein Verdacht besteht bezüglich der Frage, ob man auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht oder nicht.
Also sowohl die AfD als auch die Linke sind für die Union insbesondere extreme politische Gruppierungen. Auch die Grünen haben sich eigentlich mehr oder weniger ausgesprochen diesem Standpunkt angeschlossen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Stimmen, die gesagt haben, nein, nein, wir sollten schon sehen, dass alle Fraktionen vertreten sind. Es sind ja jetzt 6 im Landtag und deswegen auch die Forderung, die PKV, also diese Parlamentarische Kontrollkommission, auf insgesamt 9 Mitglieder anzuheben. Das vertritt beispielsweise stellvertretend Jürgen Lenders von der FDP.
Wir werden das als Parlament aushalten, dass es hier Fraktionen gibt, deren Auffassung wir zutiefst ablehnen. Und doch werden wir es aushalten, sie in ein solches Gremium mit hineinzunehmen, wo der eine oder andere vielleicht denken mag, da gehört er nicht hin.
Aber am Ende war das eine Mehrheitsentscheidung. Letztlich hat sich die schwarz-grüne Koalition durchgesetzt und deswegen werden es in Zukunft 7 Mitglieder sein.
Das ist ja durchaus eine berechtigte Frage. Was wäre denn so problematisch, wenn alle Fraktionen in dem Gremium vertreten wären?
Ja, das fragt die Opposition auch. Sie verweist auch darauf, dass die AfD zum Beispiel im Deutschen Bundestag in dem Kontrollgremium vertreten ist. Aber man hat hier gleichzeitig darauf hingewiesen, naja, so eine Kontrollkommission, die erfährt viele Dinge, die der Geheimhaltung unterliegen. Die Mitglieder können im Extremfall sogar zum Landesamt für Verfassungsschutz gehen, sich über einzelne Sachverhalte informieren, zum Beispiel auch, welche Leute möglicherweise wo im Einsatz sein könnten. Und da ist so ein bisschen die Sorge herauszuhören gewesen, sowohl mit Blick auf die Linke, aber vor allem mit Blick auf die AfD, dass die eine oder andere Information da auch nach draußen gelangen könnte und dass dann möglicherweise irgendwelche rechten Gruppierungen irgendwo, die militant auftreten, dann auch gefüttert werden könnten mit Informationen. Das war am Schluss für die schwarz-grüne Koalition, die dieses Konstrukt dann am Schluss durchgesetzt hat, wohl der entscheidende Punkt.
Der Hessische Landtag hat sich mit der Kommission zur Kontrolle des Verfassungsschutzes befasst und mit der Frage zu ihrer Neubesetzung. Dazu aus Wiesbaden Christopher Plass. Opel macht wieder Gewinn. Zum ersten Mal seit 20 Jahren. Der französische Mutterkonzern PSA, zu dem gehört Opel ja seit 2017, begründet die guten Nachrichten damit, dass der Sanierungsplan umgesetzt worden sei. PSA-Chef Carlos Tavares hat außerdem gesagt, Opel könne auch zusätzlich Potenzial freimachen. Das wirft natürlich auch Fragen auf. Wir haben deshalb unseren Reporter Roman Warschauer gefragt, ob Opel denn jetzt auch endgültig raus ist aus der Krise.
Also ich würde sagen, Opel hat damit einen ganz wichtigen Schritt gemacht, wirklich raus aus der Krise. Das war ja zentral, das war auch immer die Forderung von PSA, dass Opel möglichst schnell wieder in die Gewinnzone zurückkehren soll. Jetzt hat man wieder Raum zum Atmen und jetzt kann man sich auf die nächsten Schritte konzentrieren. Und das beinhaltet unter anderem, dass man eben nicht nur wieder pro verkauftem Auto einen Gewinn macht, sondern dass man auch wieder mehr Autos verkauft, beispielsweise in Deutschland, in Europa, aber auch, dass man zum Beispiel neue Märkte erschließt. Und da wurde ja jetzt auch angekündigt, dass Opel wieder nach Russland zurückkehrt nach einigen Jahren. Und das ist sicherlich ein ganz wichtiger Absatzmarkt für Opel.
Wie kommt es denn zu diesem Erfolg, zu diesem Gewinn bei Opel?
Das ist so ein bisschen die Strategie von PSA. Die schauen zunächst einmal nur darauf, auf die Kostenseite, auf Profitabilität. Und man hat sich wirklich ganz genau jeden Baustein bei Opel angeschaut, überall drunter geguckt, sind da ein paar Euro versteckt, kann man da noch was einsparen? Beispielsweise im Einkauf, den hat man neu strukturiert, da hat man versucht, wirklich sehr viel günstiger davon zu kommen, auch mit den neuen Plattformen, auf die man jetzt setzt, die nicht mehr ganz so komplex sind wie die unter General Motors, dass man darüber Geld spart, aber beispielsweise auch bei den Personalkosten, also dass man einfach grundsätzlich die Kosten, die man hat, dass man die senkt.
Aber da fragt man sich trotzdem, auf wessen Kosten das eigentlich geht. Gab es zum Beispiel Entlassungen oder ist eine starke Arbeitsverdichtung zu spüren?
Bei den Personalkosten hat man Einsparungen getroffen. Rund 4.000 Leute sind heute weniger bei Opel beschäftigt. Da hat man verschiedene Maßnahmen ergriffen, Altersteilzeit, Vorruhestandsregelungen oder auch man hat einfach Geld in die Hand genommen, Abfindungen bezahlt und die Leute haben das Unternehmen freiwillig verlassen. Das kostet erst einmal Geld, aber am Ende hat man eben auch geringere Personalkosten. Also es ist auf Kosten vieler Mitarbeiter gegangen, aber möglicherweise haben sich damit auch einige gar nicht so schwer getan, denn viele gerade Fachleute, die finden natürlich auch relativ einfach in anderen Unternehmen Beschäftigung. Auch hier im Raum Rüsselsheim beispielsweise gibt es ja auch noch andere Unternehmen aus der Automobilbranche, beispielsweise Ingenieursdienstleister, die dort tätig sind.
Gibt es denn Neues zum Standort Rüsselsheim? Da war ja zum Beispiel offen, wie es weitergeht mit dem Entwicklungszentrum.
Das Unternehmen will ja einen Teil dieses Entwicklungszentrums verkaufen, einfach weil sie sagen, es gibt eine Art Überkapazität oder es wird eine Überkapazität entstehen, dadurch, dass man einige Aufgaben für General Motors in Zukunft nicht mehr erledigen wird. Deswegen gibt es einen Überhang von ungefähr 2.000 Mitarbeitern. Die will man loswerden, in Anführungszeichen, beziehungsweise da will man eben mit Cegular, einem französischen Ingenieursdienstleister, zusammenarbeiten, dass die diese 2.000 Leute übernehmen und dann eben unter anderem für Opel Dienstleistungen machen, aber auch für dritte externe Auftraggeber. Das will das Unternehmen, das will aber die Arbeitnehmerseite nicht. Die wehrt sich dagegen, relativ stark protestiert. Am Ende wird sie es nicht verhindern können, sicherlich diesen Teilverkauf. Aber sie versuchen eben, das zu begleiten und fordern, dass zum Beispiel die Tarifverträge, die für Opel gelten, dass die dann auch für die Mitarbeiter bei Cegular gelten. Also beispielsweise auch der Kündigungsschutz bis Mitte 2023.
Aber möglicherweise stecken ja sogar Chancen drin, wenn sich Opel öffnet. Also dann, wenn Opel vielleicht auch für andere Firmen, andere Branchen Dinge entwickelt.
Das ist die Strategie dahinter, deswegen würde dann da auch nicht mehr Opel draufstehen, sondern eben Cegular, dass man dann auch beispielsweise für andere Autohersteller Arbeiten erledigen könnte oder tatsächlich auch für ganz andere Branchen, weil Cegular eben nicht nur Automobil macht, sondern auch Luft- und Raumfahrt oder beispielsweise aus der Energiewirtschaft, also ganz verschiedene Aufgaben erledigt. Und ein Aspekt ist auch das Werk an sich in Rüsselsheim, also da, wo die Autos in Rüsselsheim vom Band laufen, da hat man in letzter Zeit die Kapazitäten eher etwas runtergeschraubt. Und da sagen viele, es ist ein zweites Modell nötig. Das ist grundsätzlich auch angekündigt, dass das Werk dann wieder besser ausgelastet wird. Bisher fehlt aber die ganz konkrete Ankündigung. Und bei der Bilanzpressekonferenz hat PSA-Chef Tavares auch nochmal gesagt, dass alle Werke intern sozusagen in Konkurrenz stehen. Jeder muss möglichst profitabel sein. Und die neuen Aufträge für neue Modelle, die werden dann eben an die möglichst effizienten Werke vergeben. Das heißt auch nochmal eine Aufgabe für das Werk in Rüsselsheim, noch effizienter zu werden, noch besser zu werden und irgendwie noch möglicherweise Sparpotenzial zu heben.
Opel schreibt wieder schwarze Zahlen, ist aber mitten im Umbau. Seit Sommer 2017 gehören die Rüsselsheimer ja zum französischen Konzern PSA. Informationen von Roman Warschauer. Frankfurt gilt als eine Hochburg des Verbrechens in Deutschland. Gegen diesen Ruf arbeitet die Frankfurter Polizei schon seit Jahren. Jetzt hat die Polizei die Kriminalstatistik für 2018 vorgestellt. Und im vergangenen Jahr hat sie deutlich mehr Straftaten registriert als im Jahr davor. Gleichzeitig konnte sie aber so viele Verbrechen wie noch nie aufklären. Frank Angermund berichtet.
Frankfurt ist sicherer geworden. Das sagt Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill, obwohl eigentlich die Zahl der Straftaten gestiegen ist auf fast 118.000. Bereswill erklärt es damit, dass ein Strafverfahren gegen einen Internet-Fake-Shop, der bezahlte Elektroartikel nicht ausgeliefert hatte, der Polizei die eigentlich gute Statistik verhagelt habe.
Die haben insgesamt 30.000 Straftaten begangen. Das heißt, es gibt 30.000 Geschädigte in ganz Deutschland. Und von diesen 30.000 Straftaten sind in die Statistik des Jahres 2018 14.000 Straftaten eingeflossen.
Ohne diesen Fake-Shop wäre die Zahl der Straftaten in Frankfurt deutlich gesunken, und zwar um fast 6%. Vor allem bei Straftaten, die Frankfurter Bürger besonders betreffen würden, sagt Gerhard Bereswill.
Denken Sie an den Rückgang der Wohnungseinbruchsdiebstähle. Wir haben es geschafft, in Frankfurt innerhalb der letzten 4 Jahre die Wohnungseinbruchsdiebstähle um 43% zu reduzieren.
Auch die Straßenkriminalität ist im letzten Jahr laut Statistik um 7% zurückgegangen. Die Hälfte aller Straftaten wird in der Frankfurter Innenstadt begangen. Rund um die Einkaufsmeile Zeil, an der Messe und im berüchtigten Bahnhofsviertel. Hier will Frankfurts Polizeipräsident auch in Zukunft mit viel Personal gegen Drogenhandel und Straßenkriminalität vorgehen. 70% der Rauschgifthändler seien Ausländer. Die allerwenigsten davon seien allerdings Flüchtlinge, die der Stadt zugewiesen wurden. Die meisten kämen aus anderen Städten, sagt Bereswill.
Das macht unsere Arbeit natürlich nicht leichter, aber das zeigt, dass wir mit den Flüchtlingen, die hier in Frankfurt untergebracht sind, nicht nur in diesem Deliktsbereich, sondern auch in anderen Deliktsbereichen eigentlich keine Probleme haben.
Trotz einer recht erfolgreichen Kriminalstatistik steht die Frankfurter Polizei zurzeit massiv in der Kritik. Martin Klim, Stadtverordneter der Linken, kritisiert den Polizeieinsatz gegen die Ultrafans der Eintracht letzten Donnerstag im Europapokal. Ihm sei aus dem Stadion mitgeteilt worden:
Hier sind am Boden sitzende Eintracht-Fans, auf die gerade eingeknüppelt wird. Das klang erstmal nicht verhältnismäßig. Und dann dieses Video, das ich gesehen habe, da steht jemand unbeteiligt am Rand und wird dann einfach ins Gesicht geschlagen, fliegt über die Bande.
Polizeipräsident Bereswill verteidigt den Einsatz, will das gesamte Geschehen aber nochmal gemeinsam mit der Eintracht untersuchen. Und auch ein vermeintlich rechtes Netzwerk im ersten Frankfurter Polizeirevier auf der Zeil sorgt für negative Schlagzeilen. Gerhard Bereswill verweist darauf, dass die Chatgruppe, die unter anderem Hitlerbilder getauscht habe, von der Polizei aufgedeckt wurde.
Dennoch ist es so, dass das schmerzhaft ist, weil solche Verhaltensweisen die Integrität der gesamten Polizei betreffen und leider auch das Vertrauen in die Polizei dadurch angekratzt wurde.
Ihn stört auch, dass Frankfurt durch die gestiegenen Straftaten künftig wohl wieder den ungeliebten Titel Hauptstadt des Verbrechens verliehen bekommen wird.
Die Stadt Frankfurt hat ihre Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2018 vorgestellt. Frank Angermund berichtete.
HR Info, Hessen.
Wohnen ist teuer, denn Wohnraum ist knapp. Zumindest in Ballungsräumen wie dem Rhein-Main-Gebiet. In Offenbach wird Wohnen jetzt aber nochmal ein bisschen teurer, und zwar für alle. Denn das Offenbacher Stadtparlament hat beschlossen, die Grundsteuer deutlich zu erhöhen. Die Offenbacher Grundsteuer ist damit die höchste in allen Großstädten Deutschlands mit einem Wert von 995 Prozentpunkten. Wolfgang Hettfleisch berichtet.
Es ging schon auf Mitternacht zu, als die Stadtverordneten im Offenbacher Rathaus schließlich über die Anhebung der Grundsteuer um 2/3 abstimmten. Das Regierungsbündnis aus CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern bestand die Bewährungsprobe und setzte die Steuererhöhung durch. Triumphgefühle erlaubte sich Stadtkämmerer Peter Freier von der CDU danach aber ausdrücklich nicht.
Es ist einfach nur eine Erleichterung, dass es jetzt erstmal gesetzt wurde, das Verfahren zu Ende gebracht wurde, aber die eigentliche Arbeit beginnt ja jetzt erst. Weil wir haben ja durch den Haushaltsbegleitantrag der Koalition ja auch Hausaufgaben bekommen als Magistrat. Und die nehmen wir sehr, sehr ernst.
Die hitzige Debatte, die der Entscheidung vorausgegangen war, hatte noch einmal gezeigt, wie sehr das Thema Offenbachs Kommunalpolitiker entzweit. Die SPD griff das Regierungsbündnis scharf an, sprach von politischen Fehleinschätzungen und handwerklichen Mängeln in der Haushaltsplanung. Redner der Koalition verwiesen auf das aus ihrer Sicht schwere Erbe der einstigen SPD-Herrschaft. Und sie erklärten, für einen Haushalt, den das Regierungspräsidium Darmstadt akzeptiert, sei die deutliche Anhebung der Grundsteuer nun nötig. Dem stimmte bedingt sogar SPD-Oberbürgermeister Felix Schwenke zu, auch wenn es nach seiner Überzeugung nicht hätte so kommen müssen.
Eine deutlich drastische Erhöhung ist unausweichlich. Ob es genau 995 hätten sein müssen oder ein bisschen weniger, Da hätte man sicher noch Diskussionen drüber führen können. Der Weg dahin, auf dem gab es aus meiner Sicht auch Fehler. Aber da hätte jedenfalls keiner mit 600 Punkten hier rausgehen können.
Schwenke hatte schon während der Debatte betont, dass Offenbachs prekäre Finanzsituation auch und vor allem durch Lasten verursacht werde, die der Stadt durch die Sozialgesetzgebung aufgebürdet würden. Der Oberbürgermeister will das im Interesse der Stadt und ihrer Bewohner nicht hinnehmen. Er plädiert dafür, gegen den kommunalen Finanzausgleich zu klagen, um mehr für Offenbach rauszuholen.
Der Kampf ist hart, der Kampf ist lang, aber er ist notwendig. Deshalb lege ich ja so großen Wert darauf, dass der auch geschlossen auf Offenbacher Seite geschieht. Wir hätten ohne Grundsteuererhöhung 39 Millionen Euro Haushaltsüberschuss, wenn Bund und Land ihre Sozialgesetze bezahlen würden. Da muss jeder Offenbacher Politiker für Änderungen an diesem System kämpfen.
Die werden aber nicht von heute auf morgen kommen. Viele Offenbacher befürchten vielmehr, dass die Reform der Grundsteuer, die das Bundesverfassungsgericht angeordnet hat, zu noch höheren Belastungen führen könnte. Das will Stadtkämmerer Freier aber verhindern.
Mich interessiert der Gesamtertrag, das ist das Maß der Dinge. Ich möchte nicht mehr Geld haben, aber ich möchte auch nicht weniger Geld haben. Und dementsprechend werden wir, weil es ist zu erwarten, dass die Grundlage für die Berechnung der Grundsteuer sich deutlich verändern wird, nach oben gehen wird, dass wir dann mit dem Hebesatz entsprechend das korrigieren, also entgegenwirken.
Die vielen Kritiker der Steueranhebung, die sich zuletzt mit einer Internetpetition und einer Kundgebung am Rathaus bemerkbar gemacht haben, werden da sicher skeptisch bleiben. So wie Erik Wolf, der an Multipler Sklerose erkrankt ist und von einer bescheidenen Rente lebt.
Ich bekomme knapp an die 900 Euro und jeder Euro, den ich an Miete mehr bezahlen muss, und das wird zwangsläufig kommen nach dieser Erhöhung jetzt, tut mir sehr weh. Selbst wenn es nur 10 Euro sind im Monat, von 10 Euro lebe ich zur Not 3 Tage oder 4.
Erik Wolf ist einer der Gegner der Offenbacher Grundsteuererhöhung, die jetzt verabschiedet worden ist. Vor Ort war für uns Wolfgang Hettfleisch. Nur wenige Millimeter ist er klein, der Borkenkäfer. Im vergangenen Jahr richteten diese Tiere einen Schaden im Wert von über 50 Millionen Euro an. Damit sie sich nicht so explosionsartig vermehren wie letztes Jahr und Bäume töten, starten Hessens Förster in den kommenden Wochen eine Offensive gegen den Borkenkäfer. Jens Wellhöner.
Wer jetzt durch den Habichtswald bei Kassel streift, kann sie sehen. Die große Lichtung in der Nähe des Herkules. Hier hat vor allem Sturm Friederike vor einem Jahr viele Fichten umgeweht. Nach dem Sturm kamen die Borkenkäfer. Sie haben auch Bäume befallen, die noch stehen geblieben sind, erklärt André Schulenberg von der Landesbehörde Hessenforst.
Man sieht Fichten, die haben noch eine grüne Krone. Es löst sich aber schon die Rinde ab. Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass hier Borkenkäfer noch unter der Rinde sind. Man sieht aber auch Fichten, die schon abgestorben sind. Dieses Bild wird man leider auch den ganzen Sommer über noch beobachten müssen.
Weil die Borkenkäfer sich weiter vermehren, und zwar explosionsartig. Sie leben unter der Rinde einer Fichte, bohren dort Gänge und schneiden den Baum so von Wasser und Nährstoffen ab. Die Fichte verhungert schließlich regelrecht. Im vergangenen Jahr starben so rund 500.000 Bäume allein in Hessens Staatswäldern. Besonders Nordhessen ist betroffen, der Reinhardswald und der Habichtswald zum Beispiel. Das soll nicht wieder passieren. Deshalb werden Hessens Förster in den kommenden Wochen in den Wald ausrücken, als eine Art Borkenkäferpolizei, und Bäume suchen, die schon vom Borkenkäfer befallen sind.
Ja, das ist gar nicht so einfach. Die Borkenkäfer sind ja sehr klein, die sind nur 4 Millimeter etwa groß. Und die bohren sich dann oben unterhalb der Fichtenkrone in die Rinde ein. Und das Loch, was die da hinterlassen, das ist nur etwa 1,5 Millimeter groß.
Mit dem bloßen Auge unmöglich zu entdecken. Allerdings wehrt sich der Baum selbst gegen die Borkenkäfer mit Harz. An der Rinde bilden sich kleine Harztropfen, mit denen der Baum die Käfer zu ersticken versucht.
Und diese winzig kleinen Harztröpfchen, die müssen wir dann mit dem Fernglas entdecken. Das ist keine leichte Aufgabe. Aber wir werden unser Bestes geben, um so viele Borkenkäfer wie möglich dann rechtzeitig unschädlich zu machen.
Die befallenen Bäume tragen die Förster dann in elektronische Karten samt GPS-Position ein. Waldarbeiter können sie so schneller finden und fällen.
Wir versuchen, das Holz direkt zu ernten, sobald wir es erkannt haben, dann an den Waldweg bringen, und dann soll die Käferbrut mit dem Holz-LKW ins Sägewerk abrücken sozusagen und dann keine Gefahr mehr für den Wald darstellen.
Die Motorsäge wird wohl das ganze Jahr über in den Wäldern zu hören sein. Denn abertausende Bäume sind vom Borkenkäfer befallen. Michael Gerst, Chef von Hessenforst.
Also wir rechnen in diesem Jahr auch wieder mit erheblichem Anfall von Käferholz. Die genaue Größenordnung lässt sich im Moment nicht abschätzen, aber die Menge des Vorjahres ist sicherlich zu erwarten.
Also wieder rund 500.000 Bäume. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Denn dieser Februar war warm und sonnig, ideale Bedingungen für den Borkenkäfer. Jetzt muss es unbedingt regnen, sagt André Schulenberg.
Wenn das Wetter mitspielt und es auch immer wieder mal regnet, dann können wir auch das schaffen, an einigen Stellen die Schäden zu minimieren. An anderen Stellen wird uns das nicht gelingen.
Die Borkenkäferpolizei von Hessen-Forst muss also handeln. Sonst kommt sie, die Borkenkäfer-Invasion.
Und das war die Sendung HR Info Hessen. Die finden Sie auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Ich bin Pascal Lasserre und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.